Herr Jesus, jetzt bitte ich dich, dass dein Geist mich leitet und mich das sagen lässt, was dir wichtig ist für alle meine Geschwister hier. Danke. Amen. Und ich habe vorhin, ganz kurz, ehe ich von zu Hause weg bin, sagte der Herr zu mir, Sprüche 3, Vers 5. Da steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Das ist in Kurzfassung das, was ich erlebt habe, was die Bibel sagt. Und ich habe hier einige Stichworte und ich will einfach warten, was der Heilige Geist damit macht. Ich komme aus einer katholischen Familie. Meine Eltern und meine beiden Schwestern, wir wohnten in Frankfurt. Und der Krieg hat eigentlich meine Jugend geprägt. Meine Mutter war eine sehr gottesfürchtige Frau. Mein Vater, möchte ich sagen, er war Freidenker. Die Bombennächte haben in Frankfurt viel Verheerendes angerichtet. Unsere Schule wurde zerbombt, wie wir da mittendrin saßen. Ich habe viele Klassenkameradinnen durch die Bomben verloren. Und die Nachkriegszeit war eigentlich noch schlimmer. Da war Hunger und Kälte. Und eigentlich am schlimmsten war für mich, dass keine Schule war. Wir hatten 2 Jahre keine Schule. Und das war wirklich in dem Alter schwierig. Wir wollten doch weiterkommen, wir wollten lernen. Und so sind meine beiden Schwestern und ich in die erste Schule, die überhaupt weit und breit ihre Tore geöffnet hat. Das war in Taunus in Königstein. Eine katholische Internatsschule. Wir waren Fahrschüler. Wir sind täglich 4 Stunden gefahren. Und ich habe dort viel Gutes erfahren, aber auch viel Nachdenkliches. Man erwartet vor allem als junger Mensch so 100-prozentiges Ausleben dessen, was jemand sagt. Und die haben gepredigt und das, was sie taten, hat sich nicht mit der Predigt gedeckt. Und wir Schüler haben das sofort registriert. Und ich vor allen Dingen, ich habe gedacht, was ist da los? Was ist da noch wahr? Wo bleibt die Wahrhaftigkeit, wenn Theorie und Praxis so auseinanderlaufen? Und da kamen die ersten Zweifel in mir auf. Folge ich da einer Sache nach? Denn ich war überzeugt katholisch, wie man halt so katholisch sein kann. Stimmt da alles? Und ich habe auch den religiösen Druck verspürt, unter dem die Nonnen standen. Und den haben sie weitergegeben. Die waren auch nicht in einer einfachen Situation. Und dann starb meine Mutter sehr früh, mit 50 Jahren. Und am offenen Grab hat der Pfarrer Worte gesprochen. Und ich war schon sensibilisiert auf solche Dinge, die er selbst nicht glaubte. Das hat mich so erschrocken, dass der Mann etwas sagt, wo ich spüre, der glaubt ja selbst nicht an das, was er sagt. Und ich war verzweifelt. Und ich habe in dieser Stunde mit meiner Mutter zusammen meinen Kinderglauben beerdigt. Richtig, ich habe mich gelöst. Ich habe gedacht, das ist alles nicht wahr. Da kannst du nicht drauf bauen. Und ich wusste gleichzeitig, es gibt die Wahrheit. Es gibt die Wahrheit, die für alle Menschen unter allen Umständen und für immer gilt, die einfach nie ungültig sein kann. Und von diesem Augenblick an war ich auf der Suche nach der Wahrheit, die einfach die einzige Wahrheit ist. Ja, für mich, so verblendet wie ich war, ich gehörte zu denen, die der Fürst dieser Welt die Sinne verblendet hat, aber wirklich. Ich habe für mich entschieden, dass die Wahrheit nur über die Wissenschaft zu finden ist, mein Weg. Und dass das Maß für das, was wahr oder nicht wahr ist, mein Verstand sein soll. Ich wusste es nicht besser. Und so habe ich zunächst einen Kinderwunsch mir erfüllt. Ich habe Pharmazie studiert. Und nach dem Staatsexamen hatte ich das seltene Glück, eine Anstellung in der Universität zu bekommen. Und ich hatte neben meiner Dienstzeit, wir hatten 48 Stunden, Wochenstunden zu leisten, durfte ich Vorlesungen hören, auch in anderen Fächern. Und was habe ich gewählt? Philosophie. Denn die Philosophen, die tönen ja so laut, dass sie die Wahrheit haben und schreiben das mit großen Worten. Und so habe ich wirklich geglaubt, in der Philosophie findest du Wahrheit. Es war wirklich ein Irrtum. Ich habe nie mehr so viel im wahren Sinne des Wortes eigensinnige Menschen beieinander gesehen wie dort. Da hatte jeder eine andere Meinung und jeder hat eine andere Wahrheit und die haben ein Durcheinander geredet, das man gar nicht verstanden hat, auch mit besonders hochtrabenden Worten. Also ich konnte denen oft gar nicht folgen. Und so habe ich nach 4 Semestern mit Bedauern habe ich mich verabschiedet und habe mich wieder der Naturwissenschaften zugewendet, weil ich da dachte, da hast du doch wenigstens feste Tatsachen, auf die du dich verlassen kannst. Und ich habe Kernphysik studiert, um an den Rand der Materie zu kommen oder ins Innerste der Materie einzudringen, um dort, so hoffte ich, die Wahrheit zu finden. Ja, ich habe mich sehr reingekniet, ich habe viel Energie dahin wirklich eingebracht und ich habe Prüfungen gemacht und am Ende war ich wieder enttäuscht. Es gab viel mehr Fragen als Antworten. Es war wieder ein Fehlschlag. Und dann haben wir geheiratet. Mein Mann war Studienkollege und wir freuten uns auf Kinder. Ich wollte 6, er wollte nur 3, aber wir hätten es dann schon gefunden. Aber, ich hatte eine Fehlgeburt und dann hatte ich die nächste Fehlgeburt. Und die war so kompliziert und so verheerend, dass ich beinahe gestorben wäre. Und danach haben uns die Ärzte erklärt, dass wir nie wieder Kinder bekommen werden. Das war ein solches furchtbares Urteil für mich. Wenn ich auf der Straße ging und einen Kinderwagen sah, habe ich geweint. Und Gott hat es gewusst und es gibt vorlaufende Gnade. Das habe ich so oft erlebt. Und entgegen den ärztlichen Auffassungen war unser erster Sohn unterwegs, ein paar Monate danach, und kam nach einer komplizierten Schwangerschaft gesund auf die Welt und 2 Jahre später sein kleiner Bruder. Das sind alles Wunderkinder. Die Mediziner wollten es nicht mal glauben, dass sie ein Kind erwarten, wie es dann soweit war. Ja, und diese kostbaren Kinder haben unser Leben wirklich erfüllt und wir waren glücklich und zufrieden. Aber bevor der Älteste in die Schule kam, wurde er krank und zwar so ernsthaft krank, dass die Ärzte keine Diagnose fanden. Der konnte nicht mehr stehen, er musste krabbeln und kein Arzt, wir hatten also von allen Seiten Ärzte ins Haus kommen lassen, keiner konnte helfen. Zuletzt haben wir ihn im Universitätsklinikum einliefern müssen und die wollten ihn operieren. Und 3 Tage später mussten wir den kleinen Bruder auch hinbringen, mit denselben Symptomen. Es war furchtbar und ich hatte kein anderes Bedürfnis als zu beten in so einer Situation, wo man gar nicht mehr weiß, wie es sein wird. Und zu wem sollte ich beten? Ich hatte ja mich ganz bewusst getrennt vom Gott der Bibel. Und es kam kein Gebet über meine Lippen. Aber ich bin bald ich war innerlich richtig zerrissen. Und Gott in seinem Erbarmen hat uns ungefähr 10 Tage später die Kinder beide wieder gesund nach Hause bringen lassen. Es war sehr wahrscheinlich eine Viruserkrankung, die man damals noch nicht erkannt hat. Also es ist bis heute nicht klar, was da war. Aber die Kinder waren beide wieder gesund. Als dann beide in der Schule waren, hat mein Mann mich wieder auf meine alten Probleme, denn der wusste, die kochen in mir, die gären in mir, hingewiesen und sagt, du, jetzt hast du doch Zeit, kümmere dich doch nochmal um deine Anliegen mit der Wahrheit. Und dann habe ich hier in Darmstadt einen Herrn getroffen, einen Anthroposophen, der hat vollmundig erklärt, sie hätten die Wahrheit. Also das wäre gar kein Problem, ich sollte kommen und die Wahrheit, sie wird mir beinahe in den Schoß hüpfen. Aber, dort wurden dicke Bücher studiert, die haben einen, so Hauskreise, die nennen die Zweige. Und ich war dann in so einem Zweig und das sind die Bücher von Rudolf Steiner, das ist ein Okkultist, studiert. Und dann kam hoher Besuch aus Hamburg, das waren die ranghöheren Anthroposophen. Und da sagte ich zu dem einen Herrn, sagen Sie bitte, wie findet ein Mensch, der nicht willig ist oder unfähig ist, so dicke Bücher da durchzuarbeiten, wie findet er die Wahrheit? Und da hat er mir ganz cool gesagt, für solche Menschen ist unsere Wahrheit nicht zugänglich. Ich habe das dicke Buch richtig mit dem Knall zugeschlagen, bin aufgestanden und habe gesagt, vielen Dank. Eine solche Halbwahrheit suche ich auch nicht. Das sind aber dieselben Leute, die heute die Waldorf-Kindergärten und die Waldorf-Schulen unterhalten. Also das muss man nur mal sich klar machen. Die sind ja in dieser grünen Welle oder in dieser New Age-Welle heute ganz als sehr gut beleumundet. So. Dann, Jahre später, hat mein Mann mich mit einem Arztehepaar zusammengebracht. Er wurde dort behandelt und er meinte, es täte mir auch gut. Und das war ein Arztehepaar, die stachen heraus, positiv heraus, aus allen Ärzten, die ich bisher kennengelernt habe. Denn die waren kompetent in ihrem Fach, die waren sehr gut mit ihren Instrumentarien und in ihren Methoden. Die waren auch gut im Umgang mit dem Patienten, die waren geistesgegenwärtig. Und ich habe mir das eine Weile angeschaut und ich spürte, die haben einen Griff in die unsichtbare Welt. Aber was ist da los? Und dann habe ich ihn gefragt, was haben Sie, was Sie von anderen Menschen unterscheidet? Und dann sagt er, ich bin Scientologe. Ich habe das Wort noch nie vorher gekannt, das sei ja 30 Jahre zurück. Wisst ihr, heute kennt man die Kerle. Und so bin ich zu Scientology geraten und war gut anderthalb Jahre dort und habe dort die fernöstlichen Religionsphilosophien studiert, wieder kennengelernt. Und die waren ja auch, also Wahrheit, das war für die selbstverständlich, sie müssen sich nur ein bisschen bemühen, sie kommen schon an die Wahrheit. Und so habe ich dort viel studiert, aber das Herz blieb leer. Es wurde Buddhismus, Islam, all das Zeugs, das war schillernd, aber es hat nichts befriedigt im Herzen. Und am Ende, so etwa nach gut anderthalb Jahren, hatte ich Krebs. Und jetzt möchte ich dann noch einmal zurück in die Zeit, wo ich an der Universität tätig war, weil die Dinge sich in meinem Leben so oft parallel liefen. Damals habe ich in der Arzneimittelforschung gearbeitet und habe in der Schulmedizin, also das ist die Medizin, die heute üblich ist, wir nehmen Tabletten mit chemischen Stoffen gegen die Krankheiten Und damals waren die Nebenwirkungen noch top secret. Das wusste noch keiner, was man sich da antut, wenn man das Zeugs isst. Aber wir wussten es. Und ich habe da zum ersten Mal richtig die Verantwortung gespürt, die man hat, wenn solche Dinge an die Menschen, die eigentlich Hilfe suchen, weitergeleitet werden. Und ich hatte neulich einen Bericht gehört vom Bundesgesundheitsministerium, dass so viele Arzneimittel im Müll landen. Ungefähr die Hälfte, glaube ich, die abgegeben wird. Das wundert mich nicht, weil sie jetzt gezwungen sind, die Nebenwirkungen offenzulegen. Und so habe ich mich damals von der Schulmedizin distanziert und dachte, es ist eigentlich nicht zu verantworten, dass Menschen, die krank sind, ohne aufgeklärt zu sein, was sie tun, dieses Zeugs verordnet bekommen. Und es kam noch ein Umstand dazu. Ich habe einen Sehfehler. Mein linkes Auge hat nur ein Viertel Sehkraft. Und mein Mann dachte, das könnte geändert werden und hat mich zu einem sehr guten Facharzt für einen Japaner für Augenheilkunde geschickt. Und der hat den Grund geglaubt, gefunden zu haben, es wäre ein Tumor an meiner Hypophyse, hier hinter dem Schädel. Der Operationstermin stand schon fest und ich wurde noch zu einer Voruntersuchung eingeladen, eine zerebrale Angiografie. Und dabei haben die Ärzte, die haben geschwätzt und gescherzt. Auf einmal haben die einen richtigen Kunstfehler gemacht und ich wäre wieder beinahe gestorben. Und musste danach, also ich war schon, die haben mich am Gang rausgeschoben, das Tuch über den Kopf und da wollte mich schon einer in die Leichenhalle schieben. Da sind doch so Plastiktüren und wie wir da durchgehen, habe ich geguckt und habe gesagt, da will ich nicht hin. Und dann musste ich 3 Tage ganz still liegen. Ich durfte nicht immer mit dem Kopf wackeln. Also ganz still. Und in der Zeit hatte ich eine Wut auf die Ärzte und wollte denen einen Prozess machen. Und am zweiten Tag bin ich von der Idee abgewichen, habe gesagt, kein Wert. Die stützen sich gegenseitig. Und da habe ich im Krankenbett dort eine Entscheidung getroffen, ich werde mich jetzt um das Gegenteil der Schulmedizin kümmern, nämlich um Naturheilkunde. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe Naturheilkunde wirklich durchgearbeitet und gestaunt, was möglich ist, wie man Menschen helfen kann, ohne ihnen Schaden zuzufügen. Das dauert nur länger, macht mehr Mühe und ist anstrengend teilweise und auch ein bisschen aufwendig. Und dann habe ich mich entschlossen, das in die Tat umzusetzen. Ich wollte das nicht als Theorie behalten, ich wollte Menschen helfen. Und so habe ich mich angemeldet zur Ausbildung als Heilpraktiker. Das war noch in der Zeit, als ich bei Scientology war. Und ich habe dort hat man am Ende des Kurses haben wir dort die Untersuchungsmethoden uns gegenseitig ausprobiert und da gibt es so eine Methode, wo an den Vierecken, also an den Ecken der Fingernägel, die Hautwiderstände gemessen werden und dann ist das eine ganz organspezifische Ausschlag. Man kann also auf die Organe Rückschlüsse ziehen und Krankheit oder Gesundheit feststellen. Und das wurde bei mir auch gemacht und dabei kam raus Unterleibskrebs im 4. Stadium. Und die Kursleiterin hat nachgeprüft, es sind alle zusammengelaufen, es hat keiner für möglich gehalten. Und dann bin ich zum Frauenarzt und der hat diese Diagnose sofort bestätigt und hat gesagt, Sie müssen sich augenblicklich operieren lassen. Aber ich war von der Schulmedizin so bedient, von den Chirurgen, die mir da vorher den Schädel öffnen wollten für nichts und wieder nichts, dass ich, ja übrigens, es kam, das habe ich vergessen zu sagen, es kam raus bei dieser Untersuchung, dass ich keinen Tumor habe, sondern eine Schädelverdickung, also ein Dickschädel. Aber das stimmt auch nicht. Da ich ja da wirklich schlechte Erfahrungen hatte, habe ich mir eine Methode ausgesucht, um diesen Krebs zu behandeln. Ich habe mich entschlossen zu fasten. Ich habe die nächsten Schulferien abgewartet. Ich war hier in der Schule tätig und bin dann für 4 Wochen in Spessart in eine Klinik, wo Fastenkuren auch gegen Krebs durchgeführt werden. Und wir waren eine Fastengruppe von 8 Frauen. Und der Herr war gut. Da war eine wiedergeborene Christin dazwischen. Und ich bin ja in diese Kur gefahren, man kann es heute gar nicht mehr fassen, um jedem, den ich begegne, zu sagen, Scientology ist wirklich ein guter Weg. So weit war ich damals. Und ich hatte keine Ahnung, dass diese Krankheit in Zusammenhang stehen könnte mit diesem teuflischen Verein, in dem ich mich ohne geistigen Schutz hineinbegeben habe. Ich hatte keine Ahnung und habe nicht vermutet. Und wirklich, ich habe mit dieser wiedergeborenen Christin auch über Scientology gesprochen. Und wir haben Probleme gewälzt. Wir sind stundenlang spazieren gegangen zusammen. Und sie hat später zu mir gesagt, ihr hätten sich die Haare gesträubt über meine Fragen. Und am Ende der 4 Wochen hat sie gesagt, ich wüsste jemand, der einige ihrer vielen Fragen beantworten könnte. Hier in der Nähe wohnt Professor Rohrbach. Der ist Physiker und hatte dort ein Ferienhaus. Und da habe ich gesagt, oh, das ist schön, da möchte ich sehr gerne mit dem sprechen. Und am letzten Kliniktag war die Abschlussuntersuchung. Und das Ergebnis war, es hat sich im Krebsgeschehen überhaupt nichts verbessert. Das kann auch nach 4 Wochen gar nicht möglich sein, wenn es ein so hohes Stadium war. Und ich wollte aber nicht weitermachen. Es war innerlich, ich fahre nach Hause. Und am Nachmittag war ich eingeladen bei Professor Rohrbach. Und Professor Rohrbach und seine Frau waren ein ganz reizendes, altes Ehepaar. Und er hat zu mir gesagt, jetzt erzählen Sie mir erstmal alles, was Sie gemacht haben. Ja, der ist Physiker, ja. Und dann habe ich erzählt und mitten in meinem Bericht, ich fand das mittendrin völlig überraschend, fragt er mich, und wer ist Jesus Christus für Sie? Diese Frage hat mich fast umgeworfen. Denn ich habe sie mir selbst auch schon gestellt. Und immer wenn ich an Jesus Christus dachte, kam Nebel vor meine Augen. Und ich hatte keine Antwort, außer das, was ich von früher wusste, Jesus Knäblein, was man alles einfach so hört. Aber es waren Geschichten, es war nichts, was ich für mich in Anspruch genommen habe. Und dann habe ich dem Professor Rohrbach eine Antwort gegeben, so dumm und so töricht, wie es nicht schlimmer sein konnte. Ich hatte sie mir angelesen bei Scientology. Und in diesem Moment ist etwas Übernatürliches geschehen. In diesem Augenblick war es, als würde mein Verstand abgeschaltet. Und ich höre mich selbst reden. Ich habe das nicht selbst gewollt. Ich höre mich reden. Herr Professor, was ich eben gesagt habe, ist falsch. Jesus Christus ist der Höchste, er ist Gott, aber ich kenne ihn nicht. Dem ist fast der Kinnladen runtergefallen, und mir auch. Und es hat mich eine tiefe Gewissheit durchdrungen, dass das stimmt, dass das die Wahrheit ist. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Es ist ein so tiefes inneres Wissen, das stimmt. Und in diesem Moment hat der Professor Rohrbach sich fassen müssen und seine Frau auch. Die sind einen Moment raus und haben gebetet, was sie da für einen Vogel haben. kamen dann wieder rein und haben gesagt, wir möchten Ihnen helfen. Und da hat er mir einen kleinen Zettel gegeben. Das Lebensübergabegebet, mit Schreibmaschine geschrieben, 3-4 Zeiler war das. Und sagt, können Sie das beten? Und da sagte ich, ja, das ist der Inhalt meines Kinderglaubens. Ich kann es beten. Und dann sagt er, aber wenn Sie das beten, müssen Sie sich auch von den Kräften und den Geistern, die Sie bei Scientology mitbekommen haben, da müssen Sie sich von trennen. Das sage ich, war doch alles nur Theorie. Und da hat er gesagt, ich rate es Ihnen, hat mit den Augen gezwinkert. Und da sage ich, was müsste ich denn dann tun? Und da sagt er, sagen Sie, aber mit Nachdruck, in Jesu Namen sage ich mich los von diesen Mächten. Das sage ich ja, wenn es sonst nichts ist. Ich kann euch nur sagen, ich will euch damit zeigen, wie ahnungslos ich war. Wie ein Mensch, wie unwissend man sein kann bei allem Studieren. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Und dann sind die beiden mit mir in ihre Hauskapelle unten im Haus gegangen. Mir liefen die Tränen, die ich noch nie in meinem Leben geweint habe. Ich habe geweint ohne Ende. Ich habe mich dorthin gekniet, ohne dass er was sagte. Ich habe ihm jeden Satz, den er mir vorsprach, ganz bewusst und langsam nachdenkend nachgesprochen. Und dann hat er vollmächtig geboten. Und in diesem Moment habe ich ein inneres Bild bekommen. Ich sah, dass um meine Schultern und um meine Knie eiserne Ketten werken. Mit solchen Gliedern, so große Glieder waren das, die also als Ketten ineinander griffen. Und die lagen hier rum und unten und um die Knie. Und die fielen in diesem Moment rasselnd zu Boden. Und danach ging ein kochend heißer Strahl meine Wirbelsäule runter in den Unterleib. Und der ganze Körper, so hatte ich das Empfinden, hat gekocht. Es hat bestimmt nicht gekocht, aber mir war es kochend heiß. Und die haben dann noch den Heiligen Geist gebeten, dass er alles ausfüllt in mir. Die beiden haben wirklich noch für mich und für meine Familie gebetet. Und dann habe ich mich verabschiedet. Ach, er gab mir noch gute Ratschläge, was ich machen soll. Und dann habe ich mich verabschiedet und stehe vor seiner Haustür, hole tief Luft. Und dann hatte ich den Eindruck, dass zwei solche Säcke von meinen Schultern abgefallen wären, die ich früher nie als Last empfunden habe. Wir tragen Lasten oft, die wir gar nicht kennen, die uns der Teufel aufgeladen hat. Und danach war mir wohl und ich war glücklich, ich fühlte mich beschenkt. Ich war voller Frieden und voller Freude. Und statt der Säcke hatte ich den Eindruck, ich hätte Flügel. Und bin ganz schnell zurück in die Klinik gefahren, weil wir dort Abschied feiern wollten. Und mit Tee. Und ich komme da rein und unser Tisch war mitten im Saal, im Speisesaal. Und da sitzt so eine kecke Rheinländerin an unserem Fastentisch und sagt, Frau Löwenberg, Sie strahlen. Sie haben heute den Mann Ihres Lebens getroffen. Und da habe ich gesagt, ja, das war so. Und habe denen erzählt, was in den letzten Stunden gelaufen war, ganz genau. Und habe denen erzählt, wie ich beschenkt wurde, wie ich mich frei fühle, wie es mir gut geht. Und da sagten die, das wollen wir auch haben. Und dann ziehe ich den kleinen Zettel raus und sage, das habe ich gebetet. Ja, das beten wir alle. Und dann haben die alle zusammen laut im Speisesaal das Lebensübergabegebet, aber unter Tränen auch gebetet. Ja. Das war so. Und zwei dieser Damen sind kurz darauf oder zwei Monate später gestorben an Krebs. Ja. Und dann am nächsten Tag bin ich heimgefahren und bin mit dem Bericht, dass der Krebs halt sich nicht verbessert hätte, zum Frauenarzt und der hat angefangen zu schimpfen. Es wäre unverantwortlich, kostbare Zeit verloren. Und ich konnte nichts sagen. Und dann hat er gesagt, jetzt wollen wir untersuchen. Und hat mich untersucht und ich merke, der wird unsicher. Er guckt in seine Notizen, untersucht und guckt wieder und geht weg und guckt nochmal. Und am Ende hat er mir gesagt, ich kann den Tumor nicht mehr tasten. Aber jetzt kommt das dicke Ende. Ich konnte das nicht fassen. Ich habe begriffen, dass ich befreit wurde, dass der Herr meine Gedanken geheilt hat. Ich hatte wirklich innerhalb von einem Tag eine total andere Einstellung. Was ich früher so gedacht habe, habe ich auf einmal so gedacht. Total richtig entgegengesetzt. Also ich habe gespürt, dass der Herr meine Gedankenwelt gereinigt und neu erneuert hat. Und dann sollte er mich auch noch heilen. Ich bin doch ein Rebell, seit wann werden Rebellen geheilt von Gott? Ich kenne Geschichten, dass ganz fromme, gottergebene Leute Heilung erleben. Aber von einem Rebell, der geheilt wurde, habe ich noch nie gehört. Und so hat es lang gedauert, bis das Wissen, dass Gott mich geheilt hat, vom Kopf ins Herz gegangen ist. Ich habe da einige Tage gebraucht, bis ich das begreifen konnte. Und dann war der Jubel endlos und die Freude und die Dankbarkeit. Aber ich habe es wirklich nicht gleich packen können. Ja, es fing zu Hause ein neues Leben an. Es war Friede, es war Freude, die überhaupt da waren keine Umstände, die diese Freude begründet haben. Es war einfach Freude da. Ich konnte jubeln, ich habe mich über nichts gefreut. Ich habe mich über Jesus in mir gefreut, aber bis das so weit habe ich das gar nicht begriffen. Ich habe die Bibel gelesen, in mehreren Übersetzungen nebeneinander. Und auf einmal wurden die Geschichten, die ich aus der katholischen Kirche kannte, die mich eigentlich gelangweilt haben, mir auch nichts gesagt haben, auf einmal kriegten die Leben. Und auf einmal hat mein Verstand die Kernaussage von diesen etwas umständlich oft formulierten Dingen in der Bibel mir übersetzt. Und ich habe begriffen, dass Gott meine Schuld auf Jesus geladen hat und er dafür mit seinem Leben bezahlt hat und er mir dafür im Tausch die Gerechtigkeit, die es nur bei ihm gibt und die vor Gott gilt, bis in Ewigkeit, dass er die mir geschenkt hat. Also bis ich auch das begriffen habe, da musste ich mir oft laut selbst sagen, das ging gar nicht so ganz leicht in meinen Kopf hinein. Und da war noch eine Stelle, die mir sehr zu schaffen gemacht hat. Nein, nicht zu schaffen, aber die mich beeinflusst hat. Das war Matthäus 11, Vers 12. Da steht in der Luther-Übersetzung, es handelt sich um Johannes und um das Erreichen des Himmelreichs. Und da heißt es, und die Unverschämten reißen das Reich Gottes an sich. Wie bitte? In der Bibel unverschämt? Herr, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich die andere Übersetzung genommen. Da steht, die Gewalttätigen. Das ist ja auch nicht gerade fromm. Und da dachte ich, Herr, was ist denn los? Und dann habe ich gebetet. Es hat mich wirklich beschäftigt. Und da habe ich gesagt, Herr, so wie du unverschämt und gewalttätig meinst, darum bitte ich dich, mach mich so, denn ich will in dein Himmelreich. Ich will es an mich reißen. Und ich glaube, Gott hat dieses Gebet erhört. In unserer Familie war ein neues Klima. Und unser Sohn, der damals gerade knapp 16 Jahre alt war, hat gespürt, dass sich bei mir viel verändert hat. Und da habe ich einen Prospekt mit heimgebracht von einer Evangelisation von Müller-Bohn. Der hat eine Zeltmission gehabt in Frankfurt. Und mein Sohn sagte nichts, fuhr mit dem Fahrrad abends dahin, kam heim, Mutter, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Und da waren wir schon zu zweit. Und wir gingen gemeinsam in eine Pfingstgemeinde. Ach nein, wollte ich noch erzählen. Der Reimer ist in der Schule als Legastheniker erkannt worden im ersten Schuljahr. Und das muss so eine schwere Legasthenie gewesen sein. Und damals war man auch noch nicht so gut in den Therapien wie heute. Also die wollten ihn in die Sonderschule geben. Und mein Mann und ich, wir haben uns gewehrt, wir haben alles getan. Und es wurde besser, aber es war sehr, sehr mühsam. Und dann hat der Junge angefangen, Bibel zu lesen. Und mit dem Lesen der Bibel hat die Legasthenie sich einfach, sie hat abgenommen, die wurde immer unbedeutender. Der hat Abitur gemacht und hat sogar in Deutsch hier in der Eleonorenschule noch eine Auszeichnung gekriegt. Und er ist heute ein wirklich gesuchter Wissenschaftler weltweit. Der ist immer woanders und wird überall gebraucht und kümmert sich um Arzneimittel, dass die Leute gute, günstige Arzneimittel bekommen und nicht die Horrorpreise zahlen müssen. Und dieser Junge ist damals nach Griechenland gefahren und ich war ja so eine, durch die Umstände der Geburt der Kinder war ich ja so eine überbehütende Mutter. Ich habe ja Angst gehabt, dass denen was passieren könnte. Und ich konnte den 6 Wochen fahren lassen, ohne Sorgen, ich wusste ihn geborgen. Das war auch für mich ein Ereignis, dass ich mein Kind loslassen konnte, weil ich es in der Hand Gottes wusste. Das war für mich was ganz Neues. Ja, und dieser Junge ist dann mit mir zusammen sonntags morgens in die Pfingstgemeinde gegangen und dort haben wir Lobpreis erlebt und der Pastor wechselte, der Lobpreis war auch ein bisschen anders geworden danach. Ich habe immer zu einer, eigentlich damals hat jeder von mir gesagt bekommen, dass ich Gott erlebt habe und dass sie mitkommen mögen. Also da habe ich jeden mobilisiert, den ich überhaupt nur kannte. Und dann hat während des Lobpreises dort in der Pfingstgemeinde ein Mann manifestiert und hat geschrien, gezappelt und die Stimmung schlug sofort um vom Lobpreis. Da kamen 4 Männer und haben ihn an Händen und Füßen gepackt und in den Keller geschleppt. Und die Gemeinde stand auf und hat gerufen, Hilf! Ich dachte, wo bin ich hier? Die kennen doch die Bibel, die wissen doch auch, was da in Markus 16 steht. Dass es das erste Merkmal ist für Christen, dass Dämonen ausgetrieben werden und nicht gejammert wird. Ja, so habe ich es erlebt. So habe ich es erlebt. Und dann habe ich den Pastor gefragt, keine Antwort bekommen. Da hat er gesagt, Schwester, du wirst jeden Tag finsterer. Und dann habe ich sogar den Präses gefragt. Der hat mir auch keine Antwort gegeben. Heute verstehe ich das. Was sollten die auch sagen? Aber in meinem nächsten Urlaub habe ich den Herrn gefragt, das ist ja der Chef, und habe gesagt, Herr, was ist denn, wie geht man denn richtig mit belasteten Menschen um? Und da sagte der Herr zu mir, bete und gebete so, wie mein Geist es dir eingibt. Und da habe ich gesagt, Herr, danke. Und war glücklich, aber weil das ja so ein heißes Eisen war, ich war ja Anfänger im Glauben, habe ich gesagt, Herr, ich brauche noch mal eine Bestätigung, bitte. Und dann, ich saß am Schwarzen Meer am Strand und da sehe ich so einen Sailingflieger da in die Luft aufsteigen. Und da sage ich, Herr, das wünsche ich mir, da will ich rauffliegen. Und dann habe ich mir da ein Ticket gekauft für so einen Flug und bin zu dem Mann, der die Flüge ausrichtet und sagte, bitte, ich möchte heute nur fliegen. Sagte, ausgeschlossen, für 2 Tage sind wir ausgebucht. Und dann habe ich ohne ein Wort mich hinten an die Schlange stillschweigend hingestellt, habe ungefähr eine gute Stunde gestanden Und auf einmal sehe ich, wie dieser Mann einer jungen Frau die Gurte, die angelegt wurden, um zu fliegen, wieder vom Leib reißt und nimmt die ganze Montur so in die Hand, dreht sich um, ist wutverzerrt und kommt die Warteschlange entlang gelaufen, geht auf mich zu und sagt, Sie sind jetzt dran. Der hätte mich lieber umgebracht, als das gesagt. Und dann hat er mir sorgfältig die Gurte angelegt und sagt, starten Sie jetzt. Und dann hat die ganze Reihe, wo ich mich doch eigentlich für in deren Augen vorgeschummelt habe, ja, die haben geklatscht, wie ich da gestartet bin und war oben in der Luft und es war eine Herrlichkeit. Und ich habe dem Herrn so gedankt, weil ich wusste, er hat dieses Geschenk mir gemacht. Hat der Herr nicht Humor? Ja. Und dann möchte ich noch einmal, ja, nach diesem Gebet dort, kamen dann immer mehr Menschen zu mir nach Hause und wollten ein Gebet haben. Und ich habe festgestellt, das ging also auch über Jahre, dass immer gleichmäßige Gruppen, die kamen so, ich weiß nicht, ob du das auch schon beobachtet hast, manchmal kommen immer wieder dieselben Sachen eine Zeit lang hintereinander weg. Und das waren zum Beispiel die Freimaurer. Und da habe ich viel mit Freimaurern zu tun gehabt. Und eine kleine Geschichte will ich euch erzählen. Eine Lehrerin hat bei der Weihnachtsfeier, da konnte man in der Schule immer mal private Dinge erzählen, hat ihr Leben übergeben. Und dann sagt sie zu mir, ach, darf ich Ihnen meinen Verlobten vorstellen? Ja? Und da habe ich sie beide eingeladen. Er war Arzt. Und dann hat die mich in seinem Beisein gefragt, kann eine wiedergeborene Christin einen Freimaurer heiraten? Na, da kannst du doch nur Nein sagen. Das geht gar nicht anders. Und ich habe es ein bisschen eingepackt, aber das Nein war deutlich genug. Er ist aufgestanden, hat gerade noch den Anstandsform gewahrt und ist gegangen. Sie haben geheiratet und 2 Jahre später hat dieser Mann mich angerufen aus dem Krankenhaus in Frankfurt und sagte, ich liege hier und ich habe Krebs. Würden Sie kommen und mit mir beten? Da bin ich aber schnell hin. Der hat sich von der Freimaurerei losgesagt. Der hat sein Leben Jesus übergeben. Wir haben für Heilung gebetet und der Krebs und die Metastasen, alles war weg. Ja. Und es waren viele Menschen, die kamen. Und ich war ja meistens allein, aber ich hatte einen Bruder, der mitgebetet hat. Und wir waren übers Telefon verbunden. Und so konnte ich immer fragen, ist da noch was? Und also ich hatte Unterstützung. Aber etwas ist passiert. Oft gingen die Geräte kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erfahren habt. Mal war die Waschmaschine kaputt oder die Spülmaschine. Also ein Ding war oft kaputt. Und nachdem ich einmal den Dienst habe kommen lassen, war mir das dann doch zu viel. Und dann sagte ich, Herr, was ist? Und dann habe ich meine Hände draufgelegt und habe den Dämonen geboten, rauszugehen. Und zur Maschine gesagt, du funktionierst wieder in Jesu Namen. Und die ging. Ich habe sogar so Autos repariert. Da hat sich einer bekehrt. Ja. Und jetzt möchte ich noch einmal zurück in die Zeit nach der Lebensübergabe. Da hatte ich nämlich inzwischen meinen Kurs als Heilpraktiker abgeschlossen. Und jetzt stand die Prüfung an. Und ich habe meinem Lebtag noch nichts angefangen, was ich nicht zu Ende gebracht habe. Für mich war klar, ich mache die Prüfung. Und dann kamen die Geschwister und sagten, das kannst du nicht, das ist ja alles okkult. Und ich habe selbst gesehen, dass das sehr vieles okkult ist. Und es gab aber auch Bereiche, die in Ordnung waren. Was sollte ich tun? Und da sage ich, Herr, ich überlasse dir jetzt, bitte entscheide du durch die Prüfung. Lass mich durchfallen, wenn du es nicht willst. Ich bin natürlich nicht durchgefallen. Der Herr wollte von mir die Entscheidung. Und das war nicht einfach. Ich habe wirklich Pläne gehabt, eine Praxis zu eröffnen und hatte schon Räume so ins Auge gefasst. Und dann war der Frieden Gottes war weg bei mir. Und dann sagte ich, ich muss beten und bin an die Nordsee gefahren, es hat geregnet und bin auf und ab marschiert und habe in Sprachen gebetet. Herr, was willst du? Ich habe sogar unter Sprachengebet die Arzneimittel selbst hergestellt und dachte, dann muss doch alles in Ordnung sein. Und ich habe lange keine Antwort bekommen. Am 13. Tag morgens um 10 Uhr höre ich laut die Stimme. Ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Fahre sofort nach Hause. So schnell habt ihr noch keinen aufbrechen sehen. Und ich bin wirklich ganz schnell heimgefahren und stellte heim fest, dass ich kein Benzin verbraucht hatte. Von St. Peter-Ording da oben bis nach Frankfurt. Ich konnte es nicht fassen. Aber dann bin ich gleich weitergefahren zu einer Seelsorgerin und habe Buße getan, habe alles, was ich an Plänen gehabt habe, alles, was ich an Wissen hatte von der Naturheilkunde, ich habe alles dem Herrn hingelegt und habe gesagt, Herr, ich gebe dir es ab. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ich will dich nicht noch einmal beleidigen. Und habe mich getrennt. Sie hat mich gelöst. Sie hat auch geboten. Und danach hatte ich wieder Frieden. Aber ich muss gestehen, es ist mir nicht leicht gefallen. Es war inzwischen so mein Steckenpferd geworden. Und 3 Tage später wurde ich krank, schwer krank. Ich hatte eine Nierenattacke. Und mein Blutdruck ist so weit abgefallen, dass ich nicht mehr stehen, nicht mehr gehen konnte. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ich lag fest im Bett und war richtig hilflos. Und dann sagte ich zum Herrn, Schulmedizin habe ich nicht mehr, Naturheilkunde habe ich dir abgegeben. Herr, jetzt bist du dran. Herr, hilf mir. Und am Sonntag danach, ich war damals hier in Darmstadt bei der Ecclesia, im Gottesdienst ruft der Pastor auf, es ist eine Person hier mit Nierenproblemen. Und ich melde mich und sie beten für mich. Ich habe eine augenblickliche Heilung des Blutdrucks gespürt. Der Schmerz um die Nieren war weg und ich war geheilt, wieder vom Herrn geheilt. Und ich kam heim und fühlte mich wie um 10 Jahre verjüngt. Obwohl ich damals so einen außergewöhnlichen Stress hatte. Übrigens, das will ich ganz kurz einflechten. Ich habe natürlich in der Bibel nachgelesen, was sagt die Bibel über die Organe, welche Rolle spielen die. Und in unseren Ärztberichten oder werden immer die Laborwerte so wichtig genommen und innerhalb der Laborwerte haben die Leberwerte einen großen Raum. Und in der Bibel steht über Leber nichts drin. Die Leber, außer wenn das Fett verbrannt wird, ist nur erwähnt im Hesekiel, wo der König von Babel ein Orakel fragt, nach der Wegweisung, ob er da oder dorthin gehen soll und schaut die Leber an. Die haben also mit der Leber Wahrsagen betrieben. Das ist das, was in der Bibel steht. Aber über Herz und Nieren, da findet man ja auf ganz vielen Seiten. Von Anfang an bis zur Offenbarung heißt es, ich prüfe Herz und Nieren. Herz und Nieren spielen in den Augen Gottes, auch als Organe, eine außergewöhnlich wichtige Rolle. Die Nieren sind viel, viel wichtiger als die Mediziner, die heute behandeln. Ja. Ich habe, das hatte ich Ihnen euch schon vorhin erzählt, hier in Darmstadt, da vorne in der Schule, im Schulzentrum, in der Martin-Behrheim-Schule habe ich Fachunterricht gegeben und habe in Frankfurt in der pharmazeutisch-technischen Lehranstalt unterrichtet. Und Die Schüler haben natürlich gleich gemerkt, oder nicht gleich, aber gemerkt, dass ich mich verändert habe. Und ich habe dann an Weihnachten, und das ist das einzige Mal, wo man als Lehrer sich mal äußern darf, privat, habe ich jedem eine Bibel klein schön verpackt, geschenkt und ihnen dann erzählt, wie kostbar für mich diese Botschaft ist und wie lebenserneuernd und lebensspendend das ist. Und das haben die wirklich akzeptiert. Und auf einmal kamen Schüler zu mir nach Hause, es kamen Gruppen nach Hause und am Ende saß mal die ganze Klasse oder fast die ganze Klasse auf dem Boden daheim und die wollten von Jesus hören. Ich habe vor dem Unterricht immer gebetet und die schwachen Schüler habe ich vor allem während der Klassenarbeiten umbetet und wenn die schriftlichen Prüfungen waren, da habe ich überhaupt nicht aufgehört, in Sprachen zu beten. Ich habe vorher die Prüfungsräume gereinigt, geistlich, und habe gebetet und die Angst und die Verwirrung rausgeschmissen und in Jesu Namen für Klarheit der Gedanken gebetet. Und das hatte den Effekt, dass wir hatten in Darmstadt, Hessen einheitliche Prüfungen, dass die Hessen hier um 2 Punkte besser abgeschnitten haben als der Landesdurchschnitt. Und das hat mir natürlich übel genommen. Ich habe geglaubt, ich hätte getrickst. Keiner hat mir glauben, man kann es ja auch verstehen können, dass ich gebetet habe. Nur der Schulleiter hier vorne in der Schule, der hat es zwar auch nicht verstanden, aber wollte mir helfen, wollte eine Geschichte erfinden, die mich irgendwie entlastet. Und da sage ich, brauchen Sie nicht, ich habe einen, der mich verteidigt. Und es war auch dann so. Es war wirklich hart, aber der Schulleiter in Frankfurt, der war Freimaurer. Denn wir wurden einmal, ein Fest hat er dort in der Freimaurerloge in den Räumen gehalten. Und da habe ich gespürt, der gehört dahin. Und der hat mich über die Sekretärin ausspioniert. Ich durfte mit keiner Schülerin auch nur ein Wort reden auf dem Gang oder so. Aber ich habe sie trotzdem alle nach Hause gekriegt. Und wir haben wirklich, es ist viel passiert dort. Ja, dann war da noch ein Mann, der an mir Anstoß genommen hat. Das war mein eigener Mann. Dem wurde das Treiben einfach zu viel. Bei uns hing eine Puppe, die mein Vater von mir mitgebracht hat, eine Theaterpuppe, die war besprochen, die hing an der Wand. Und mein Mann saß da und hat sonntags immer gearbeitet, er hat eine Vorlesung vorbereitet. Und da hat ihm diese Puppe so gestört, dass er sie in den Keller getragen hat. Und ich habe mich bis dahin nicht getraut, die Puppe wegzuwerfen, weil ich wusste, dass sie meinem Mann gehört. Und dann hat er gesagt, du, die liegt im Keller. Und ich merkte, mein Mann ist jetzt in der Bearbeitung durch den Heiligen Geist. Und dann, was soll ich machen? Einerseits hatte ich einen Hunger nach allem, was mit der Bibel, was mit Jesus zusammenhing. Auf der anderen Seite hat mein Mann wirklich einen berechtigten Anspruch, dass ich Zeit für ihn habe. Und dann habe ich gesagt, Herr, was sagst denn du dazu? Und da steht im 1. Petrus 3, da steht, die Männer werden gewonnen durch den Wandel ihrer Frauen. Und das hat sich dann, ich musste das mir immer übersetzen, das sind ja alles so fremde Begriffe. Also ich habe übersetzt, so wie ich mich meinem Mann gegenüber verhalte, bin ich verantwortlich für seine Bekehrung. Das war das, was ich da rausgelesen habe. Und das habe ich sehr ernst genommen. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ab heute werde ich tun, was mein Mann wünscht. Und ich wusste, er wird keine extremen Wünsche haben. Ich werde tun, was mein Mann wünscht. Und ich bitte dich, segne du meinen Mann mit den Wünschen, die für ihn und für mich richtig sind. Und wir haben dann eine Freundin und ich jeden Tag für unsere Männer auf den Knien gebetet. Und es hat ein Vierteljahr gedauert, bis der Freundin ihr Mann sich bekehrt hat und nach anderthalb Jahren mein Mann. Unter ganz dramatischen Umständen. Und wie mein Mann bekehrt war, da war es so schön bei uns. Da wurde unsere Ehe neu. Die wurde neu belebt. Es war wie jung verheiratet. Es war einfach, es war heiter und es war schön. Und wir haben es sehr genossen. Es lohnt sich wirklich, den Partner, für den man betet, auch biblisch, nach biblischen Regeln zu tun. Ich hätte das nicht alleine hingekriegt. Ich hätte meinen Mann nur in Opposition hineingetrieben. In Langen, da wohne ich, war eine Missionarin, Lydia Löffert mit Namen. Und diese Missionarin hat zusammen mit ihrem Mann ganz lange schon für Langen gebetet. Und ich habe eines Tages eine Frau bei ihr, die ich von der christlichen Veranstaltung mit heimgenommen habe, bei ihr in der Tür abgegeben. Und da hat die Lydia mich so freudig begrüßt. Ich dachte, was ist los, wieso das? Und später habe ich gehört, ich war die erste gläubige Langenerin, die zu ihr gekommen ist. Bis dahin war kein gläubiger Mensch aus Langen bei ihr. Und dann hat die sofort einen Hauskreis mit mir, Frauenkreis, besprochen. Nächstens kam Männerkreis dazu. Also wir hatten in kurzer Zeit kam eine Fülle aus Langen zu der Lydia Löffert. Das war also wirklich übernatürlich. Damals kam auch die Familie Volker Baumann mit Kindern. Also wir waren ein ganzer, hier sitzt hinten eine, die Margret, die dabei war damals. Also es sind einfach, es war eine außergewöhnliche Gruppe und die Lydia war eine besondere Seelsorgerin, die hat uns unterwiesen, so dass die Botschaft einfach ins Leben kam. Die hat die Botschaft vorgelebt. Es war also ein Vorbild, wie es nicht besser hätte sein können. Und die Lydia hat, bei der habe ich Familie Gottes zum ersten Mal so richtig live erlebt. Und leider ist sie sehr früh gestorben. Lydia Löffert hatte eine Eklov-Gruppe in Frankfurt geleitet. Und die hat uns einfach, da war gar nicht lange geredet, die hat uns einfach so bestimmt, morgen sprichst du, in 4 Wochen du. Und so habe ich dort mein Zeugnis gegeben. Ich habe über andere Themen gesprochen. Und auf einmal scheint das irgendwo in Breitenwirkung gehabt zu haben. Und dann wurde ich eingeladen bei anderen Eklo-Gruppen, bei anderen zu Frühstückstreffen, bei den Geschäftsleuten. Und ich war bei Maria Brean Mitarbeiter. Aber was mich gefreut hat, war eine Einladung. Also ich habe mich auch gefreut über die anderen natürlich. Aber besonders gefreut habe ich mich über eine Einladung in einen Betriebsrat. Dort haben die mich eingeladen bei der Deutschen Asphalt in Neu-Isenburg, dass ich zu dem Thema, warum brauchen wir Erlösung, zu ihnen sprechen sollte. Und das war wirklich, da haben die sich bekehrt, die Menschen. Ja. Und ich war auch in Altensteig bei Gertrud Rothacker und war da in der Frauenarbeit und dann wurde es erweitert, Männer und Frauen. Der Pastor kam dazu, Hermann Riefle. Und ich war 10 Jahre in Altensteig, im Jahr so 2-3 Mal Wochenendseminare dort. Und rückwirkend habe ich jetzt, wie ich das zusammengestellt habe, festgestellt, dass ich sehr oft bei der charismatischen Bewegung eingeladen war. Das ist die Glaubensbewegung innerhalb der katholischen Kirche. Und da fiel mir ein Vorkommnis ein, das muss ich euch erzählen. Die Dame von Mannheim, von der charismatischen Bewegung, ruft mich an und sagt, bitte sprechen Sie bei uns. Und da sagte ich der, das wird nicht gehen, ich bin nicht die richtige Person für Sie. Ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten. Sie werden es nicht machen können, dass Sie mich einladen. Sagt die zu mir, das habe ich mir gedacht, kommen Sie bitte trotzdem. Und in dieser Geschäftigkeit, ich bin damals viel in Deutschland rumgereist, wurde mein Mann krank. Er brauchte einen Herzschrittmacher und dann hat sich ein Blutgerinnsel gelöst. Er bekam einen Schlaganfall danach und kurz danach einen Herzinfarkt. Und ich habe augenblicklich alle Termine abgesagt und der Herr hat uns noch 5 volle gute Jahre geschenkt zusammen. Denn das war eigentlich die beste Zeit, weil wir endlich mal Zeit hatten, war einer nur ganz für den anderen da. Und mein Mann musste mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus damals. Und es war ernst, der Arzt sagte mir, Ihr Mann wird morgen früh nicht mehr leben. Da hat sich in mir alles gewehrt. Und ich gehe in die Intensivstation runter und habe dem Tod geboten, meinen Mann zu verlassen. Und habe Lebensauferstehungskraft in ihn hineingesprochen. Und auf einmal reißt der Mann, dessen Nacken schon steif war. Der Arzt hat gesagt, der Nacken ist ja schon steif, es ist schon Todessteife eingetreten. Reißt er die Augen auf, reißt die Arme hoch und ruft, ich bin frei, ich bin frei. Und ist eine Woche später wieder gesund daheim. Und ja, da geht, kommt noch was. Da kommt das ein. In der Intensivstation sind ja nur solche Spannwände zwischen den einzelnen Kabinen. Die sind ja nur mit Stoff getrennt. Und dann am nächsten Morgen, als ich zu meinem Mann ging, ruft er mich rüber und sagt, Sie haben gebetet, bitte beten Sie doch mit mir auch. Und dann hat der auch sein Leben übergeben. Und 3 Jahre später kam es zu einer ähnlichen Situation. Da hatte mein Mann 3 vereiterte Bandscheiben. Und kein Arzt konnte das diagnostizieren. Und als sie es diagnostiziert haben, war er schon so vergiftet mit dem Eiter, dass er ohne Bewusstsein war. Und er wurde bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert. Das einzige Krankenhaus, was nur bereit war, ihn zu operieren, war das Unfallkrankenhaus. Und dann sagten die mir, Ihr Mann wird weder stehen noch gehen können. Das wird nichts mehr möglich sein. Und er wurde operiert. Er wurde ins künstliche Koma versetzt. Und so ein paar Tage nach der Operation habe ich in Sprachen an seinem Bett gestanden, in Sprachen gebetet. Und da hieß es in mir, ruf den Geist, seinen Geist wieder ins Leben zurück, in Jesu Namen. Und das habe ich erst den Tod gebunden und dann den Namen, den Geist von Ernst, so heißt mein Mann, ins Leben zurückgerufen. Und mein Mann wurde wach, hat mich erkannt, hat gelächelt und ein paar Tage später konnte er stehen und noch eine kurze Zeit danach konnte er dribbeln und dann konnte er laufen. Und aber jetzt möchte ich etwas sagen. Als dann, ist genau jetzt vor 10 Jahren geschehen, mein Mann starb, da kam mir noch nicht einmal der Gedanke, dem Tod zu wehren. Da war alles in Ordnung, weil es die Stunde Gottes war. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Erst nach der Beerdigung kam mir das, warum hast du dich da eigentlich nicht gewehrt? Der Heilige Geist ist doch ein wunderbarer Leiter, der uns führt und uns sagt, wann wir was zu tun haben. Und wenn wir auf ihn achten, dann wird die Sache so, wie Gott es sich wünscht. Und jetzt möchte ich einfach noch einmal zusammenfassen. Eigentlich mein Leben teilt sich in 2 Stücke, in 2 Abteilungen. In die erste Abteilung, in der mein unerlöster Verstand das Sagen hatte. Und mich in eine Richtung geführt hat, die mir nur Enttäuschung, was immer ich auch gemacht hat, einbrachte. Rückschläge, Krankheiten, Tod und zuletzt sogar Gefangenschaft in satanischen Ketten. Und dann kam der Tag der Lebensübergabe. Und ich erlebte die Führung durch den Heiligen Geist. Und von da an war, auch mit einigen Schwierigkeiten dazwischen, absolut, war aber eine Zeit der inneren Sicherheit, der Geborgenheit, Friede, Freude. Ich habe den Willen Gottes erkennen dürfen. Manchmal hat es ein bisschen gedauert. Und ich habe Freimut bekommen, Jesus zu bekennen. Es sind viele Menschen zu Jesus gekommen. Und Gott hat wirklich begleitet mit laufenden Zeichen und Wundern. Das habe ich erleben dürfen. Und dafür danke ich dem Herrn so sehr. Und ich danke ihm, dass ich die Wahrheit in der Person Jesus Christus habe finden dürfen. Und dass ich mich freuen darf, dass diese Wahrheit, dass ich die immer mehr und besser erkennen darf. Und dass ich jetzt nicht mehr suche nach der Wahrheit, sondern jetzt bin ich auf Schatzsuche. Und ihr helft mir dabei und dafür möchte ich mich bei euch von Herzen bedanken. So, ich mal, jetzt lasse ich wieder nicht.